Leipzigerinnen aus aller Welt. Dies ist die zweite Folge der Sendereihe aus dem Liminalraum, die auch auf Radio Blau ausgestrahlt wird. Leipzigerinnen aus aller Welt sind Frauen, die seit einigen Jahren in Leipzig wohnen, nicht aus Deutschland stammen und für die Stadt im sozialen Bereich aktiv sind. Diese Angaben sind noch ziemlich unpräzise, denn was heißt es, dass sie seit einigen Jahren in Leipzig leben? 5 oder 10 Jahre? Was bedeutet im sozialen Bereich? Und was, dass sie nicht aus Deutschland stammen? Was ist zum Beispiel, wenn jemand beide Eltern aus einer anderen Kultur hat? Allein diese Fragen zeigen, wie unterschiedlich die Geschichten und die Erfahrungen sind, die wir in diesen Sendungen hören werden. Gemeinsam haben sie aber eins. Es sind Geschichten von Frauen, die außer der Deutschen eine weitere Kultur gut kennen und die sich für Leipzig, die Stadt, in der sie wohnen, einsetzen. Sie prägen hier das Stadtbild und das konkrete Leben. Ohne sie wäre Leipzig nicht so, wie es nun ist. In dieser Reihe geht es um ihre Erfahrungen, ihre Arbeit und ihre Aktivitäten und um Leipzig. Wie erleben Sie zum Beispiel Leipzig? Über einen meiner ersten Eindrücke von Leipzig, seine solidarische Kulturszene, habe ich schon in der ersten Sendung erzählt. Einen weiteren ersten Eindruck habe ich, selber Leipzigerin aus aller Welt, aber auch zum Thema Fremdsein gehabt. Als ich aus Berlin nach Leipzig gezogen bin, hat es nicht lange gedauert, bis ich auf einer Party bei meinen Nachbarinnen realisiert habe, ich bin hier die einzige Nichtdeutsche. Es war ein ganz merkwürdiges Gefühl, das kam nämlich in meinem Umfeld in Berlin nie vor. Zum ersten Mal nach 8 Jahren in Deutschland, in Berlin, habe ich mich irgendwie im Ausland gefühlt. Das hatte Nachteile, psychologisch, aber auch in konkreten Situationen. Es hatte aber auch interessante Vorteile. Die Menschen in Leipzig fragten nämlich nicht nur, woher kommst du? Sondern nach meiner Antwort Italien, zudem, woher denn genau? Oder, ah ja, ich war mal in, oder auch, und seit wann bist du in Leipzig? Es wurde viel mehr Interesse für meine Herkunftskultur und für meine Geschichte gezeigt. Darüber hat auch im ersten Interview der Reihe Eukaris Gichem berichtet, über die Neugier, eine wichtige Eigenschaft für den interkulturellen Austausch. Dazu kam auch eine Veränderung des Kontakts zu anderen Menschen mit einer anderen Kultur. Um bei derselben Art Erfahrung zu bleiben, wiederum auf einer Party, war außer mir noch jemand anderer Herkunft. Genauer gesagt ein junger Mann aus Syrien, mit dem ich seitdem befreundet bin. Es war uns beiden ziemlich schnell klar, dass uns trotz der sehr unterschiedlichen Herkunft einfach die Tatsache verband, nicht von hier zu sein, sodass wir in mancher Hinsicht eine andere Art Perspektive genießen können. Ich war erstaunt, wie sehr diese Tatsache, die ich bis dahin sogar als oberflächlich bezichtigt hätte, uns verband. Heute fühlt es sich schon ganz anders an. Leipzig scheint sich in den letzten Jahren diesbezüglich sehr verändert zu haben. Und ich wahrscheinlich auch. Für die heutige Sendung habe ich Rotaba Badakhshi interviewt. Rotaba hatte ich bei Radio Blau im Interview gehört, als sie von einer Kollegin für die Reihe 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektive interviewt wurde. Als Leipzigerin aller Welt, habe ich dann überlegt, wird sie sicher sehr viel zu sagen haben. Und das stimmte auch. Eine ganz kurze Vorstellung. Rotaba ist in Afghanistan geboren, in der Hauptstadt Kabul. Sie ist schon mit 11 Jahren nach Deutschland gekommen, erst nach Ost-Berlin, dann nach Jena, dann wieder nach Berlin. Und seit 97, 98 lebt sie in Leipzig. Hier arbeitet sie unter anderem bei Damigra und ist Vorstandsvorsitzende vom Verein CEOC.
Das CEOC e.V. ist ein eben 2004 gegründeter Verein. Die Gründungsidee des CEOC ist nicht die reine Bildungsarbeit gewesen, sondern die kulturelle, transkulturelle Arbeit im weitesten Sinne der Gründungsideegeber unseres Vereines ist Dr. Birr. Dr. Birr ist ein deutsch-türkischer Arzt aus Wolfsburg, der auch in jungen Jahren nach Deutschland gekommen ist, auch Vater, Mutter, deutsch und türkisch sozusagen, also auch in seiner familiären Situation über Grenzen hinweg und grenzenlos gelebt hat und als Arzt ein Reisender war, der wirklich durch die Welt gereist ist mit einem sehr interessierten Auge, was Kunst, Kultur, vor allem aber Schmuck betroffen hat und hat sehr viel gesammelt. Er war ein Sammler und die Grundidee damals war einfach, dass er seine sehr große Sammlung und sehr wertvolle, tolle Sammlung hier nach Leipzig geben wollte, ins Grassi-Museum für Völkerkunde vielleicht. Und da wurde verhandelt und miteinander besprochen und die damalige Kustodin im Völkerkundemuseum, die Inge Seiwert, die für Asien und Südwestasien zuständig war, die war so durch verschiedene andere Vereine, in denen ich in der Uni noch aktiv war, sozusagen auf uns zugekommen und wollte diese Grundidee für die Sammlung des Dr. Birr, falls sie denn als Dauerleihgabe nach Leipzig gegeben wird, ins Museum einen begleiteten Verein zu gründen, der dann interkulturell, transkulturell mit dieser Sammlung arbeitet und die Ideen der verschiedenen Austausche der verschiedensten Länder dieser Welt über Kunst, Kultur, Musik, Literatur, Poesie in der Vereinsarbeit in Leipzig umsetzt. Und mit dieser Grundidee haben wir CEOG e.V. gegründet, mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem bildenden Kunstbereich, Grafikbereich, Schriftstellerinnen, aber auch Philosophinnen, Akademiker, aber auch viele andere interessierte Menschen und Studentinnen und Studenten. Ja, und seitdem hat sich die Arbeit von CEOG sukzessive verändert und ergänzt um verschiedene Säulen. Und eine weitere Säule ist die Entwicklungszusammenarbeit, weil natürlich auch begründet in der Mitgliedschaft, dass sehr viele in sehr verschiedensten Gegenden dieser Welt geboren sind, aber ihr Mittelpunkt Leipzig ist, ihr Lebensmittelpunkt Deutschland ist oder Europa. Das heißt, also dieser Kontakt ist für sie nach wie vor da und sie arbeiten vielleicht auch in dem Bereich. Und die dritte große Säule, die sich jetzt entwickelt hat, ist dann die Bildungsarbeit. In der transkulturellen Bildung, antirassistische Bildung, diskriminierungssensible Bildung und speziell jetzt auch noch mehr verstärkt in der interreligiösen Bildung, dass wir Partnerinnen und Partner sind im Kompetenznetzwerk Muslim- und Islamfeindlichkeit, also die Arbeit gegen diese Feindlichkeiten in einem Kompetenznetzwerk zu bearbeiten. Genau, also mehrere Säulen. Ich habe Kunstgeschichte studiert, genau, also nicht praktische bildende Kunst. Ich habe nicht gemacht, ich habe nur die studiert, die es gemacht haben, theoretisch und analytisch. Ja, es ist Kunstgeschichte, vielleicht war das im Hinterkopf, dass ich den Zugang hatte, auf alle Fälle, und dass mir vertraut war. Es war, glaube ich, aber jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend für die ganze Sache und auch nicht ausschlaggebend für die Entwicklungen, weil ich tatsächlich das, was ich studiert habe, abgeschlossen habe und danach nie wieder irgendetwas damit gemacht habe. Also ich habe nie in dem Bereich gearbeitet, der Kunst und Kunstgeschichte, Museum und Galerie oder etc., sondern tatsächlich eher dann vielleicht geprägt war vom zweiten Fach der Romanistik. Ich habe ja Französistik studiert, also französische Literaturwissenschaft und Sprachwissenschaft. Und das war dann eher mein Zugang zur Berufswelt, dann über Sprachen und Übersetzung und Dolmetschen und mehrsprachige Projekte etc., dass ich da eher den Zugang hatte. Vor vielen Jahren habe ich auch die Bildungsangebote selber durchgeführt. Durch CEOG habe ich sozusagen auch meine ersten Arbeitsschritte, also meine ersten Schritte in der Arbeitswelt sozusagen bin ich gegangen, habe aber dann ziemlich bald gewechselt in die Stadt zur Arbeit. Im Referat für Migration und Integration habe ich dann angefangen zu arbeiten und konnte natürlich nicht in Vollzeitarbeit und Kindern dann zwei später diese Ehrenamtsarbeit, diese Bildungsarbeit praktisch vor Ort dann fortführen. Dennoch mache ich es. Ich habe das immer als zweiten, dritten parallel nebenberuflich, Freiberuflichkeit immer behalten, also aus Spaß und um einfach diese Art und Weise des Arbeitens nicht zu verlernen auch. Das mache ich immer wieder, wenn ich gefragt werde oder wenn Kolleginnen mal nicht können, übernehme ich gerne ab und zu. Aber das ist nicht mehr die sozusagen die Hauptarbeit, weil ich das zeitlich nicht schaffe. Aber die, das Team ist gewachsen, die Projekte sind gewachsen. Wir haben uns etabliert als Zentrum. Wie gesagt, wir sind Modellprojekt, wir sind Kompetenzzentrumsmitglied bundesweit. Und wir arbeiten jetzt sachsenweit und bundesweit mit wirklich verschiedensten Bildungsakteuren, Schulen, Hochschulen, Ausbildungszentren, Vereinen, Politik und so weiter und so fort und ja, führen da unsere Arbeit fort und fühlen sozusagen, strecken die Fühler an allen Richtungen raus und da bin ich als Referentin eher unterwegs und als Moderatorin eher, wenn dann so Fachkonferenzen und Kongresse und so weiter sind. Da steige ich dann mal mit intensiver ein, als in diese tägliche Bildungsarbeit in die Schulen oder in die Berufsschulen. Das schaffe ich zeitlich einfach nicht mehr. Genau, der Migros ist jetzt meine hauptamtliche Arbeit. Es ist ja immer dieses, womit verdiene ich mein Geld fürs Essen und für die Miete und hat das eine Verbindung zu dem, was ich auch sehr gern mache und was ich auch gelernt habe und was ich auch kann. Und jetzt mit der Migra ist so ein Punkt erreicht in meinem Leben, wo sich das alles perfekt zusammenfindet, weil bis jetzt natürlich die ehrenamtliche Arbeit mit CEOG oder die Zusammenarbeit mit anderen sozialen Bewegungen und ehrenamtlicher, auch politischer Arbeit wie bei Unteilbar oder bei anderen Netzwerken wie Netzwerk Integration und Migration oder Entwicklungsnetzwerk Sachsen oder Bündnis gegen Rassismus etc. Das war immer Ehrenamt und sozusagen in der privaten freien Zeit und Wochenende und abends. Und die Arbeit bei der Stadt war eine Projektarbeit im Referat, wo es um die Integration von Geflüchteten ging in den Arbeitsmarkt. Also da war der Fokus auf den Arbeitsmarkt und die zwei Sachen waren getrennt voneinander und liefen nebeneinander her. Und ich habe mich letztes Jahr im Juni entschieden, bei der Stadt aufzuhören und habe gekündigt und bin zu der Migra gekommen. Und bei der Migra bin ich als Regionalkoordinatorin für diese Region Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zuständig und der Migra als Dachverband für Migrantinnenorganisationen, also von 70 Frauen-Selbstorganisationen, arbeitet natürlich in dem Bereich, in dem ich schon immer arbeite, in dem ich schon immer aktiv bin, in dem ich schon immer mich weitergebildet habe und auch andere weitergebildet habe, in dem ich sozusagen, wo mein Herz schlägt, jetzt aktiv und bildungspolitisch und auch mit diesem Ziel, etwas zu verändern, etwas zu bewirken. Daher kann ich sozusagen mein ganzes bisher Gelerntes, Gemachtes, Erfahrenes in der Migra ganz anders einbringen als in die bisherige Arbeit. Und somit vervollständigt sich das auf eine sehr tolle Art und Weise gerade, wo ich nicht mehr trennen muss in das Drittel Rodaba politisch, Drittel Rodaba Arbeitende bei der Stadtverwaltung und Drittel Rodaba dort. Und das aber auch sehr sachlich korrekt irgendwie auseinanderhalten muss und mich erklären muss. Das ist jetzt alles weg. Das verbindet sich jetzt alles ganz gut wieder, weil die Ziele und die Visionen der Arbeit jetzt einfach natürlich sehr nah beieinander sind und sich gut ergänzen.
Thank you.
Persisch ausgesprochen, Afghanisch ausgesprochen, heißt der Name Rodabani Lopadakshi. Nur ist das halt eine ganz andere Intonation und das mutierte dann dieser Name zu Rodaba. Und leider ist der Einbürgerungsbehörde ein Fehler passiert, dass die aus dem O, womit mein Name geschrieben worden ist, ein U gemacht hat. Ich hatte aber keinen Bock mehr, diese ganze Prozedur von Ausstellung des Zertifikats und Ausländerbehörde und bla bla neu zu machen. Also wurde ich aus Rodaba Rodaba. Und deswegen schreibe ich mich jetzt mit U schon seitdem. Und es wird natürlich anders betont. Früher habe ich es auch sehr oft korrigiert und immer wieder gesagt und so weiter. Wenn man mich freundlicherweise fragt, erkläre ich es auch, sage auch was dazu, damit es auch richtig ausgesprochen wird. Aber ja, Rodaba ist jetzt so die Art und Weise der Intonation, was sich so etabliert hat. Ich bin mit 11 nach Deutschland gekommen, mit meiner Mutter und meinen 3 Brüdern. Zunächst erstmal nach Ost-Berlin damals noch. Und habe dort eine Weile gelebt, bin dann von Berlin nach Thüringen, nach Jena, habe dort die Schule zu Ende gemacht, habe angefangen zu studieren, bin dann von Jena über ein Auslandssemester in Lyon in Frankreich dann wieder nach Berlin zurückgegangen, weil Jena doch zu klein war im Vergleich zu Berlin und Lyon und die Welt, und bin dann nach Leipzig gekommen. Und seitdem bin ich in Leipzig, also seit 97, 98, schon sehr lange, also inzwischen bin ich Leipzigerin. Ja, also ich definiere mich, also was heißt definieren? Ich nenne mich, wenn es danach gefragt wird. Von selbst sage ich das, ja, manchmal nicht so oft, aber wenn die Themen sich darum kreisen, wo fühlst du dich zu Hause und etc., da sage ich Leipzigerin und nicht Sachsen oder Sächsen oder so, ne? Also mit dem Rest von Sachsen identifiziere ich mich nicht so sehr. Leipzig ist so meine Insel, unsere Insel, und ja, da leben wir sehr gern. Natürlich fühle ich mich anders, weil ich woanders geboren bin, im Sinne dessen, dass ich das in mir drin habe, mehrsprachig aufgewachsen bin, die familiären sozialen Bezüge, die viele Freunde, viele Familienmitglieder etc., nicht nur in Kabul, also in Afghanistan, wo ich geboren bin, noch sind, sondern in der ganzen Welt verstreut sind, ist das ja so ein typisches Merkmal von gerade Krisen- oder Kriegsgebieten, wenn es so verschiedene Fluchtbewegungen und Emigration gab, dass da sehr viele Menschen tatsächlich verstreut sind. Und die afghanische Diaspora ist ja sehr breit, sehr groß in Amerika, in Europa, in Australien, und da habe ich auch überall Leute, Freunde und Bekannte und Ex-Klassenkameradinnen und Familie. Daher ist das so ein Weltgefühl als nur ein Ortsgefühl. Genau, die habe ich dann angenommen, als ich die Bedingungen erfüllt habe. Die sind ja immer sehr voraussetzungsvoll. Man muss ja sehr eine bestimmte Zeit in Deutschland sein, eine bestimmte Deutschstufe haben oder wenn man Kind ist oder Jugendliche ja in die Schule gegangen sein, etc. etc. Und ich glaube, ich habe es wirklich gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, ich bin 94 oder 95 eingebürgert worden. Also ist das auch schon lange her. Das Reisen hat sich erleichtert. Das war einer der Haupterleichterungen, die so fühlbar waren. Und das Wichtigste für mich war, dass ich dann wählen konnte, dass ich eine Stimme hatte, die gezählt hat und diese Stimme auch mit einem Kreuzchen dann sozusagen sichtbar etabliert und immer wieder ich diesen setzen konnte. Das waren so die hauptwirklich fühlbaren Unterschiede und die mir auch bewusst waren, weil tatsächlich sonst ja mit allen anderen Pässen auf dieser Welt man ja, egal wohin man geht, ein Visum beantragen muss, ne? Sei es zu Ausbildungszwecken oder Studium oder eben auch Freunde besuchen oder touristische Ziele, ist das ja immer dann etwas komplizierter, wenn man für die ganzen Orte Visa beantragen muss. Und so muss ich es für sehr viele Länder nicht mehr tun. Und das ist eine Erleichterung auf alle Fälle. Genau, ansonsten im Ausland mit dem deutschen Pass ist natürlich auch sehr interessant, weil ich auch jetzt zum Beispiel in der Türkei, wenn ich dort bin, für sie nicht als Deutsche aussehe oder wirke. Und da kommt dann auch genauso die Frage wie hier auch. Und da musste ich tatsächlich in vielen lustigen Anekdoten immer wieder den Beweisen, ja doch, ich bin Deutsche hier, guck, das ist mein Pass, ne? Also laut Pass, und dass die das dann irgendwie dann erst geglaubt haben. Ansonsten dachten die immer, ich mache da Scherze. Und ich glaube, das geht vielen so von uns, die so durch die Welt oder durch Europa reisen, dass da natürlich die Wahrnehmung eine andere ist und oft sehr viel über den ersten Blick oder über den Namen oder über den Klang des Akzents oder der Sprache ein bisschen wahrgenommen wird und dann vielleicht geurteilt wird auch. In Deutschland ist es unterschiedlich in verschiedenen Orten. Es gibt natürlich das Erlebnis, dass wenn ich telefoniere und mich nicht vorstelle, es vergesse oder absichtlich mich nicht vorstelle, dass da die Gespräche manchmal anders laufen, als wenn ich meinen Namen als allererstes sage, wie sich's ja auch gehört. Guten Tag, hier ist Badachi, kann ich bitte? dass da natürlich ein anderer Film abgespielt wird in den Köpfen der gegenüber Personen. Dass dann, wenn es mit den gleichen Personen zum Treffen kommt nach dem Telefonat, dann schon eine kleine Überraschung zu sehen ist, ein kleines überraschendes Funken im Auge, so, ach so, die ist das, ach okay, das habe ich jetzt vom Deutsch her nicht gedacht. Also das heißt, diese Konnotation von vielen Menschen, die selber einsprachig aufgewachsen sind und vielleicht auch nicht migriert sind oder auch nicht in diesem Zusammenhang sich mit den verschiedenen Wahrnehmungsebenen beschäftigt haben, für die ist es dennoch immer wieder eine Überraschung. Aha, okay, nee, die sieht ja jetzt nicht aus, wie ich es gedacht hätte, dass sie aussieht. Und dann tendieren dann die Gespräche gleich wieder Richtung Migration etc., obwohl es das, was die Anfrage betraf, gar nicht um diesen Kontext geht. Es geht um eine sachliche Sache oder über einen Antrag oder über eine Vereinbarung, die man wegen Studium treffen wollte oder wegen der Arbeit. Das ist dann schon immer sehr interessant zu beobachten. Es ist auch situationsabhängig. Es ist auch ein bisschen stimmungsabhängig. Und irgendwie ja auch Situation ist das Entscheidende. Das heißt also, wenn jemand fragt und die erste Frage ist gleich so eine ausschließende oder so eine einordnende und so eine ja, ordnungsliebende Geschichte, dann stört mich das meistens. Weil ich ja schon leider jetzt im Sinne dessen, dass ich das ja schon länger mitmache, ich bin ja nicht 20, sondern 46, also ich habe schon einiges mitgemacht im Sinne dessen, dass ich schon weiß, was als nächstes kommt. Das ist positiv und negativ, weil dann kann ich einerseits vorhersehen, was dann für Folgefrage kommen. Andererseits will ich das auch nicht jeder Person immer wieder überstülpen, dass die auch diese Absicht hat, weil viele eben vielleicht nicht diese Absicht haben. Ausschließend zu fragen, sondern ja Neugier, Information, was auch immer. Aber tatsächlich tendiert in den letzten Jahren mehr das Genervtsein, dass es ja gar nicht um diese Einordnung geht und es gar nicht um diese Herkunftsgeschichte auch geht. Und es geht auch gar nicht darum, diese Information für die folgenden Gesprächsteile in irgendeiner Art zu nutzen. Also die ist so abstrakt dahingesetzt in den Anfang eines Gespräches, obwohl sie gar nicht für das Gespräch relevant ist. Es ist immer so ein Abhaken, so eine Checkliste im Kopf vieler in der Mehrheitsgesellschaft. Ich muss das jetzt einordnen, woher diese schwarzen Haare kommen, und ich muss das einordnen, warum die nicht so aussieht, wie ich mir das dachte. Aber dann unterhält man sich ja über das Konzert, was man gerade plant, ne? Also was überhaupt nichts damit zu tun hat, oder unterhält sich über die Hausarbeit, die im Studium zu schreiben ist. Also das meine ich mit situationsabhängig. Wenn es natürlich eine Geschichte ist, eine Diskussionsrunde im Rahmen eines Themas, was dazu passt, zum Kontext, wie ist es, mehrsprachig aufzuwachsen, oder wie ist das, von Stadt zu Stadt oder von Land zu Land umgezogen zu sein, dann passt das dahin, dann hat das überhaupt keinen Sinn, es zu verheimlichen und zu sagen, nein, ich sage euch überhaupt nicht, wo ich geboren bin, ich bin Deutsch und ich habe eine deutsche Staatsbürgerschaft und fragt mich bitte nicht, ne? Das ist Quatsch. Also tatsächlich partnerinabhängig, also gesprächspartnerinabhängig und situationsabhängig. Und da kann ich dann schon unterscheiden zwischen eher privater, ehrenamtlicher Bereich und zwischen beruflicher Bereich und beruflichen Kontexten. Da ist es dann natürlich auch anders, weil da einfach die Zwecke der Gespräche andere sind. Tatsächlich ist das gerade ein ganz aktuelles Thema bei uns zu Hause, weil meine Kinder jetzt in der Pubertät sind und groß sind und erwachsen werden. Und natürlich diese Phase für sich im Freundeskreis, mit der Umwelt, mit der Außenwelt in irgendeiner Art mitmachen. Sie sind aber jetzt bei uns zu Hause in einem sehr, diese Diskussionen in diesem Rahmen groß geworden von aktiv sein, politisch aktiv sein, ehrenamtlich aktiv sein, auf Vereinsebene und soziale Bewegungen teilnehmen, Demonstrationen etc. etc. Also es ist ein Thema immer hier. Das heißt, wir haben es den Kindern immer mitgegeben, was unsere Ansichten sind, der Eltern und wie wir das über uns sagen oder wie sich das mit uns ändert oder was uns beschäftigt. Und es ist unterschiedlich, wie man Kindern ja etwas beibringt, ne, die Art und Weise, wann passt es, über bestimmte Themen mit ihnen zu reden, ihre Fragen zu beantworten. Und da haben wir das explizit nie so gemacht, ihnen irgendwas vorzugeben, im Sinne von das bist du und das bist du nicht, sondern eher, wie fühlst du dich, was ist das für dich, wie würdest du es definieren oder formulieren eher, wenn dich jemand von außen fragt, weil du eben ja auch schwarze Haare hast und nicht phänotypisch angenommenerweise vielleicht als deutsch-deutsche Person durchgehst, da differiert die Antwort von ihnen. Früher haben sie natürlich immer gesagt, also sie haben ihren Namen genannt und gesagt, ich bin doch der und der, sondern warum fragst du? Und je älter sie wurden, da haben sie gesagt, naja, deutsch-afghanisch ist doch klar oder afghanisch-deutsch, das habt ihr uns doch immer gesagt. Und jetzt ändert sich langsam die Antwort, so wie sie erwachsener werden, dass es komplizierter wird. Und so ging es ja mir auch. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass es umso älter, desto schwieriger irgendwie ist, sich auch auf eins festlegen zu müssen. Und das ist es ja, warum sollen wir uns auf etwas festlegen? Ne? Man kann sowohl als auch sein und sich genauso fühlen. Das heißt, die ganz aktuellste Antwort, meine Kinder, habe ich gar nicht. Weil ich glaube, sie gerade sehr auch damit selber mit sich im Definieren sind und im Formulieren sind. Und ich glaube aber trotzdem, dass sie zu verschiedenen Gruppen verschiedene Antworten geben und nicht immer die gleiche Antwort. Das heißt, das, was wir Eltern immer gesagt haben, und meine Kinder sind beide ja Leipziger tatsächlich, die sind ja hier geboren. Also noch mehr Leipziger geht nicht. Hier geboren und hier groß geworden, hier in die Kita gegangen, hier in die Schule gegangen, machen jetzt bald ihren Abschluss, wo sie dann auch immer hingehen werden. Leipzig ist ihr Zuhause. Hier sind sie zur Welt gekommen. Und ich glaube, das sind sie auch gerne. Sie mögen Leipzig, sie leben gerne ja hier. Und aber wie sie das tatsächlich formulieren würden, jetzt gerade tagesaktuell, weiß ich nicht. Das hängt auch von den Freundeskreisen ab, mit denen sie sich dann zu verschiedenen Zeiten verschieden zugehörig fühlen. Darum geht es ja. Wo gehöre ich hin und wie fühle ich mich da? Werde ich da überhaupt gefragt? Ist das ein Thema oder nicht? Oder sind das eher die Lehrerinnen oder irgendwelche Sportleute im Verein oder in der Musikschule oder auf einer Party oder was auch immer? Kindergartensystem kenne ich ja von mir selber, das afghanische System. Das ist natürlich eine ganz andere als das deutsche Kindergartensystem oder auch das Bildungssystem kenne ich ja aus beiden dann. Im Vergleich dessen, was ich kenne und was ich mitbringe an Erwartungen oder an Fragen, muss ich sagen, war ich sehr, jetzt im Rückblick immer natürlich, eher sachlich rangegangen im Sinne dessen, dass ich nicht verglichen habe. Also ich habe nie verglichen, oh, in meinem Kindergarten in Kabul musste ich den Milchreis donnerstags immer aufessen, egal ob ich Hunger hatte oder nicht. Aber ich hörte, dass das wohl eher ein eher sozialistisch geprägtes System war. Und in der DDR, wo ich ja auch gelebt habe, sozusagen als Kind mit 11, bin ich ja in die DDR gekommen, also in den Osten. hörte ich das Gleiche, dass das sozialistisch geprägte System der Kindergarten, alle Kinder in einer Reihe auf die Töpfchen zu setzen, egal ob sie mussten oder nicht, aufessen mussten, spielen mussten zur selben Zeit, also dieses situationsbedingte Erziehungssystem von freier, kreativer Zeit oder von freier Gestaltungszeit oder Schlafruhezeiten, Funktionsecken in den Kindergärten und so, das kannte ich nicht. Ich muss aber sagen, gerade auch mit dem Blick auf Leipzig und warum ich mich in Leipzig wohlfühle, spielt der Kindergarten meiner Kinder hier eine der Hauptrollen, warum ich gerne in dieser Stadt bin und warum ich auch hier geblieben bin. Also da hat der Kindergarten einen riesen Platz mit Bonus und 1000 Smileys, weil wir Glück hatten in der Gegend, in der wir gewohnt haben und nach Kindergartenplätzen gesucht haben. Man sucht ja schon, wenn man schwanger ist, noch in der Zeit nach Kindergartenplätzen. Also auch damals waren die Kinderplätze rar und gar nicht so sehr gut, die Lage. Und wir dann sehr froh waren, einen Kindergartenplatz zu bekommen, nämlich im Straßenkindergarten e.V. Das hat nichts mit Straßenkinder zu tun, was der Name so suggeriert, sondern es ist das Konzept des Kindergartens, dass die, es ist ein Elterninitiativ-Kindergarten. Das heißt, dieser Kindergarten ist aus einer Elterninitiative heraus entstanden, weil die Eltern eben mit den sonst großen, auch städtischen Kitas oder mit den anderen Konzepten irgendwie nicht glücklich waren und ihre Ideen verwirklichen wollten. Und tatsächlich die Konzepte, die Art der Arbeit und dann auch das Aussuchen des Personals etc. sehr demokratisch mit den Eltern zusammen im Elternrat gemeinsam beschlossen worden ist. Und das war auch die Philosophie des Kindergartens, was die Arbeit geprägt hat und den Alltag im Kindergarten. Das heißt, es war eine große Familie, es war gar kein Kindergarten. Es waren zeitweile so 40 Kinder, bis am Ende dann so 50 Kinder, also wirklich kleine Gruppe, kleine Kindergarten in drei Gruppen geteilt, Krippe und so eine Zwischengruppe und die größeren, die dann in die Schule kommen mit Vorschulgruppe. Und das war perfekt. Also besser hätten wir es nicht treffen können. Es waren liebenswürdige, soziale, freundliche, super kluge, interessante, verschiedenen Altgenerationen Eltern mit verschiedensten, aus verschiedensten sozialen Schichten auch, also gar nichts Homogenes. Genau, und wir haben da einen Platz bekommen in diesem Kindergarten und hatten dann mit dem zweiten Kind natürlich einen Geschwisterbonus und konnten zum Glück oder selbstverständlich da bleiben. Das heißt, diese ganze Phase mit dem Eintritt meiner Kinder dann im ersten Jahr, bis eben sie in die Schule gekommen sind, ist einer der prägendsten, besten, schönsten, positivsten im sozialen Sinn Zeiten in Leipzig, die uns den Übergang von Studentin in seinen Student, deswegen sind ja mein Mann und ich nach Leipzig gekommen zum Studium, sehr erleichtert haben, hier zu bleiben und zu sagen, natürlich bleiben wir, ist gar keine Frage, wegzugehen. Ist das hier alles da, was wir in irgendeiner Art brauchen? Für die Zeit dort natürlich. Ne? Später stellt sich doch heraus, ach naja, in der Stadt hätte es das gegeben oder an der Uni hätte es das gegeben. Aber das war dann nicht mehr primär. Primär war, geht's den Kindern gut? Sind die gut aufgehoben? Können wir parallel all unsere Sachen gut machen und realisieren und so weiter? Also da spielt der Kindergarten eine riesen Rolle. Und warum ich das so ausführlich erzähle, ist tatsächlich, weil das sehr viel ausmacht, in welchem sozialen Kontext man wo sich zugehörig fühlt, ja, einfach sein kann, wie man ist, als Gruppe, als Familie, als nur Mutti mit Kind oder als nur Vati mit Kind oder Kindern, um da zu sein, wo es nicht darum geht, ah, du kannst nicht genug Deutsch oder ach, du kennst nicht unsere super Kindergartenregeln, wo die Regenkleidung hinkommt oder warum sprecht ihr dann im Vorzimmer miteinander Persisch? Hier ist Deutsch die Sprache, sprecht bitte Deutsch. Also das alles war überhaupt nicht präsent in unserem Kindergarten. Ah. Und mit dieser Zeit des Kindergartens, meine Kinder, bin ich ja auch in die ehrenamtliche Aktivitäten gekommen durch meinen Verein CEOG e.V., den ich mitbegründet habe mit vielen anderen hier in Leipzig. Und wir haben als allererste Projekte im Verein beim CEOG genau die interkulturelle Bildungsarbeit in den Kitas, in den Horten und im Grundschulbereich konzipiert. Also wir waren so einer der wenigen Vereine in Leipzig, die die Wahrnehmung realisiert haben, zu sagen, die Kitas verändern sich, der Alltag in den Kitas verändert sich, sie werden vielfältiger, die Erzieherinnen haben nicht immer das in der Ausbildung, haben auch nicht die Erfahrung, haben selber auch nicht die Mehrsprachigkeit etc. Arbeiten wir mal mit denen lieber als Eltern und versuchen wir beide Perspektiven oder die vielen Perspektiven miteinander im Kita-Bereich, Hortbereich, Grundschulbereich gegenseitig zu bereichern. Und so bin ich dann mitgewachsen mit meinen Kindern, mit meinem Verein in der ehrenamtlichen Bildungsarbeit von Kleinkind, Kita, Hort, Grundschule rüber zu den Erwachsenen. Und jetzt bin ich bei den Erwachsenen in der Bildungsarbeit angekommen, weil ich, wie gesagt, mit dem Umfeld meiner Kinder mitgelernt habe und mit den allen, die uns da begleitet haben. Da kommt es ja auch darauf an, so ein bisschen aus welcher Perspektive wir das natürlich sehen. Ne? Es gibt sehr viele Bereiche, wo sehr viele Entwicklungen passiert sind, wo man tatsächlich sich wohl fühlen kann und sagen kann, ja, da haben Frauen vor 100 Jahren, ne, so 100 Jahre ist ja das Frauenwahlrecht hier alt, ihre Kämpfe gekämpft. Aber tatsächlich, wenn man so ein nicht sehr differenziertes und sofortiges Resümee ziehen müsste, dann ist hier, sind wir von einer Gleichberechtigung in allen Ebenen noch sehr weit weg. Wir müssen da noch ziemlich viel tun, sei es von der bezahlten Arbeit mit dem Pay Gap einfach, was zwischen den Geschlechtern herrscht, sei es bei der unbezahlten Care-Arbeit, wo Frauen einfach einen größeren, vielfach größeren Teil übernehmen, sei es in dem Engagement von verschiedenen parallelen strengen, da sind Frauen einfach durch Mehrfachbelastung sehr viel mehr gefordert und schultern und meistern auch den Alltag der Familie, der Gruppe im sozialen Umfeld ziemlich stärker gefordert und weniger anerkannt und weniger auch dem, also entsprechend anerkannt und genau auch entsprechend vergütet. Ja, das hat uns ja diese ganze Pandemiezeit sehr klar nochmal gezeigt, wie viel da tatsächlich an tradierten Rollenbildern hier noch vorherrscht, obwohl natürlich im Grundgesetz von der Gleichberechtigung von den Geschlechtern die Rede ist oder von Frau und Mann, das diverse Geschlecht hat ja da noch nicht reingefunden, sind wir, finde ich, noch sehr weit davon entfernt. Und es ist eher ein Ziel und eine Vision, dass wir zu dem kommen, was das Grundgesetz tatsächlich als Grundlage des gemeinsamen Zusammenlebens hier uns bietet. Ne? Also es ist bei weitem noch nicht Realität. Und wenn man da dann tiefer reinschaut in einzelne Bereiche, Bildung, Pflege, Studium und dann diese Schere, also in wie breit allein schon Studentinnen in den verschiedensten Fächern anfangen zu studieren, was für tolle Noten sie haben, wie sie die Abschlüsse schaffen und wie dünn dann am Ende dieser Trichter wird, wo sie dann in die akademischen Berufe reinfinden, bis hin dann in die Führungspositionen. Also allein schon ihre Unsichtbarkeit in den Führungspositionen, sei es im akademischen Bereich, in der Wirtschaft oder in anderen Unternehmen, das ist ein Zeichen, dass da im System was krank ist und was auf alle Fälle noch sehr viel Arbeit, sehr viel Aktivismus, sehr viel politische Änderungsarbeit, aber auch sehr viel Arbeit gegen strukturelle Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, aufgrund des Herkunfts, aufgrund anderer vermeintlicher Andersartigkeiten noch zu tun ist, vielleicht so kurz und allgemein gesagt. Ne? Also je tiefer man in einen bestimmten Bereich, also nur Bildungsbereich reingehen würde oder nur politische Arbeit oder Parteien und so weiter, da sieht es dann noch schlimmer aus und noch negativer leider. Aber das ist das, was wir ja tun. Das ist das, was wir ja verändern wollen, wofür uns gemeinsam auch tun wollen. Und das ist vielleicht auch das, was ich vorhin meinte, mit das verbindet sich jetzt alles gut zusammen mit meiner Arbeit als Studentin, mit den Vereinen, die ich aktiv war, über CEOG, über das Netzwerk, über die verschiedenen anderen Netzwerke und Bündnisse und jetzt mit der Migra auch, dass sich gut ergänzt, dass das Gefühl jetzt da ist, es sind sehr viel mehr Menschen, Frauen und andere bereit, gemeinsam in Allianzen etwas mehr erreichen zu wollen, dass die sozialen Bewegungen uns die Klarheit geben und die Stärkung zu sagen, in solidarischen Gemeinschaften können wir die Ziele einfach besser erreichen und mit vielfältigeren Perspektiven. Und da sind wir auch einfach auch stärker und haben dann einen längeren Atem, weil die Bretter, die man da bohren muss, sind ja leider noch ziemlich dick. Ja, ich habe darüber nachgedacht tatsächlich, was es ist und es ist mir gar nicht sofort eingefallen, so ganz spontan, also es lag nicht so ganz klar auf dem Tisch oder auf meiner Zunge oder irgendwo ganz schnell abrufbar, weil ich wahrscheinlich, ich weiß es nicht genau, irgendwie in so verschiedenen Lebensabschnitten denke, habe ich in letzter Zeit immer wieder festgestellt. Ich denke in zurückliegenden Lebensabschnitten, ne, von Bildung, Ausbildung vielleicht oder örtlichem Wechsel durch den Umzug, also diese Art, wo habe ich was neu gelernt, musste es auch neu lernen, musste mich neu einarbeiten und was vermisse ich vielleicht dadurch auch mehr dann von dem, was ich gerade verlassen habe oder verlassen musste. Und da habe ich tatsächlich in den Abschnitt der Kindheit zurückgedacht, weil die Frage ja auch so ein bisschen ging durch die Migration, ob ich etwas vermisse, jetzt sozusagen im Geburtsland. Und da ist mir tatsächlich dieses Gemeinschaftliche eingefallen. Ob man es jetzt Solidarität oder Nachbarschaft oder Freundschaft, was auch immer bezeichnet, das ist egal, glaube ich. Das Grundgefühl tatsächlich ist dieses viel näher, viel schneller, viel unkomplizierter und flexibler zu einer Gruppe, zu einer Menschengruppe, ne? Sei es eben Nachbarschaft oder die Freunde in der Schule, so dazu zu gehören, dass man den Alltag auf eine sich gegenseitig es erleichtern wollen, so gestaltet hat. Man kann es auch Hilfe nennen, einfach, ne? Oder Unterstützung, je nachdem, was nun der Bedarf da ist. Aber ich bin an einer Mädchenschule gegangen in Afghanistan. Also nach der Grundschule, die gemischt war, bin ich dann auf ein Mädchengymnasium gegangen. Und das ist, glaube ich, mich, was mich sehr stark geprägt hat, wo ich dieses Zusammenhalten meiner Klassenkameradinnen, wenn man ja so schön sagt, also wir waren alles Mädchen und wir haben alles zusammen gelernt und zusammen entwickelt und zusammen besprochen und zusammen gestritten. Also das ist schon etwas, wo ich dieses Gemeinschaftsgefühl hier nie wieder hatte, in dieser Art und Weise, wie ich es dort in diesem Mädchengymnasium hatte. Mag am Alter liegen, mag natürlich in der Form liegen, dass es nun mal eine Schule ist, wo man jeden Tag hin muss. Das, also, ne, ich überlege gerade immer dann wieder, wenn das zum Thema wird, verkläre ich das? Ist das eher nostalgisch, dass ich gerne daran zurückdenke oder war da wirklich etwas? Und ich konnte es aber quasi überprüfen, jetzt in dem Alter, weil wir uns alle, viele aus dieser Klasse von damals, 1980er Jahre, wiedergefunden haben. Wir sind alle verstreut in Australien, Amerika, Europa, Asien und haben ein Klassentreffen gemacht und haben es wiedergefunden. Viele oder viele hatten noch Kontakt zueinander nach der Ausreise, nach der Flucht, nach der Emigration etc., die verschiedenen Arten, wie die Leute weggegangen sind. Und als wir uns wiedergefunden haben, wir waren ja alle so in diesem Alter jetzt, 40er, und wir haben uns gefühlt wie 10-jährige Mädels, Mädchen, die da saßen und gekichert haben und gequatscht haben. Das war es wie zweite Familie. Und da habe ich wieder festgestellt, nee, das ist keine Verklärung, das ist auch keine Nostalgie, sondern es war echt und es ist nach wie vor noch da. Und es ist echt und das ist das, was ich hier eigentlich in dieser Art und Weise nie wieder hatte. Das kann man dann vielleicht sagen, dass das etwas ist, was ich nicht habe. Aber ich vermisse es jetzt auch nicht schmerzlich, muss ich sagen, weil ich natürlich andere soziale Gruppen und Gemeinschaften hier habe. Ich wohne in einem tollen Haus, wo die Häusergemeinschaft, also die Hausgemeinschaft, so ungewöhnlich toll ist, dass wir alle uns kennen und gegenseitig ausborgen, helfen, aufeinander aufpassen, auf die Kinder aufpassen, gemeinsam Feste feiern und zusammen auch kochen und uns besorgen, wenn jemand Corona-bedingt in der Pandemie ist und nicht rauskommt aus der Tür. Also so kleine andere Gemeinschaften habe ich hier glücklicherweise durch Zufall, ja, ne? Als wir uns hier eingemietet haben, wussten wir ja nicht, was das vielleicht für ein Haus ist. Oder wir wussten es, weil wir einige kannten. Aber das sind dann solche glücklichen Situationen, wo man sagt, okay, dann gibt es das hier in dieser Art und Weise, wie ich es mir so vorstelle, vielleicht nicht, aber auf eine andere Art und Weise. Und jetzt kann ich es mit den Kolleginnen sagen oder mit den Kolleginnen vorher. Ne? Also man kann sich dann diese anderen Gemeinschaftsarten von warmen Gesprächen und Vielschichtigkeit von Themen ja auch aktiv suchen. Und ja, mit ein bisschen Glück, dann hat man sie hier auch und findet man sie auch. Also ich hatte das tatsächlich durchgehend durch Vereinskolleginnen, durch Arbeitskolleginnen, jetzt durch die neuen Arbeitskolleginnen, durch die Häuser, also durch das Hausgemeinschaft, sodass das dann kleinere Ersätze sind oder Neuentwicklungen für das Ganze. So ganz kleine Mikrowelten, die ja alle ihre eigene Sprachkultur haben, ihre Umgangskultur haben, wie man sich bewegt und was man macht und wen man zuerst wie fragt. Und es gibt ja viele Codes, ne, die man in irgendeiner Art kennen muss, um da so in Interaktion zu gehen. mit dem Gegenüber, kann ich jetzt auf dem Spielplatz einfach alle anquatschen und da losschwärmen für mein Kind, was das alles Tolle kann, oder wollt ihr das vielleicht gar nicht hören oder was auch immer, ne? Also das ist dann auch so eine, sind diese verschiedenen Welten, ja, wo ich vielleicht durch doch Intuition und warmes Bauchgefühl es probiert habe und es vielleicht geklappt hat. Und gar nicht die Ablehnung erfahren habe oder die Abweisung. Und wenn ich die dann erfahren habe, und die waren sicherlich zahlreich auch da, die aber gut verkraften konnte, weil ich dann einfach weitergegangen bin. Vielleicht ist das dann auch so ein Schritt, ne? Dieses nicht aufgeben, immer weitermachen, nicht aufgeben, weitermachen. Der nächste Schritt kommt und die nächste Gruppe kommt oder die nächste Sache kommt oder die nächste Aufgabe kommt, also sich vielleicht auch offen auf neue Sachen einlassen können. Na, ich glaube, tatsächlich ist es das, was jede Person für sich erstmal formulieren sollte. Was habe ich für eine Haltung? Also habe ich eine Haltung? Habe ich eine Position? Und bin ich mir dessen bewusst? Ich glaube, das ist ein guter Startpunkt. Nicht, was erwarten die anderen von mir, weil das ändert sich so sehr oft und das ist so anstrengend, sich immer darauf einzulassen tatsächlich, sondern was ist meine Haltung, wo gehöre ich hin, wer gehört zu mir, wie bin ich gut und stark, stabil sozusagen auf zwei Beinen unterwegs, dass ich auch weiß, ich kann einen Schritt oder drei Schritte vorwärts machen. Und es tut aber auch nicht weh, wenn ich mal einen Schritt rückwärts gehe, weil ich weiß dann, ich komme da nochmal weiter. Also vielleicht ist das, wenn es dann so einen Empfehlungscharakter jetzt haben soll, unbedingt zu sagen, dieses eher dann auch philosophische Selbsteinschätzung von finde dich selbst, sei dir selber sicher, wer du bist, wer zu dir gehört, gar nicht örtlich, woher du kommst, weil das ist sehr irrelevant. Also für mich ist es schon wichtig und bedeutend und ich trage das in mir, dass ich in Afghanistan geboren bin und diese Bezüge habe und immer haben werde. Aber das ist nie ein Punkt gewesen, warum ich etwas getan habe. Natürlich hat es mich geprägt. Es hat mich politisch geprägt, es hat mich familiär geprägt, es hat mich sozial geprägt. Die Prägung ist da, aber die Frage ist, was mache ich aus dieser Prägung? Und auf wen gehe ich womit darauf zu? Also vielleicht ist das so eine Art Empfehlung, zu sagen, finde dich selbst, dann ja, finden dich die anderen auch vielleicht. Ja, ich habe gesucht, aber mich nicht entschieden, weil es sind so viele tolle Menschen, Bücher, Zitate, Geschichten, die ich liebe. Ich lese sehr gern und wenn ich kann, sehr oft. Und ich bin irgendwie jedes Mal von den Büchern, die ich ja bewusst aussuche, so begeistert, dass ich sage, nein, ich habe kein Zitat, wenn ich mitgeben kann. Es gibt einzelne, vielleicht schriftliche Sachen, die mich geprägt haben. Und wenn jetzt so unser Ausgangspunkt des Gesprächs dieses war, wo bist du geboren und vielleicht damit endet, mit dem Geburtsort und der früheren Kindheit, dann sind das vielleicht tatsächlich die Schriften meines Vaters. Mein Vater ist sehr früh gestorben, als ich 4 war. Das heißt, ich kenne ihn gar nicht und habe ihn kaum live richtig kennengelernt. Also meine Erinnerungen sind sehr blass. Aber er hat sehr viel hinterlassen. Er war ein sehr aktiver Mensch, ein Politiker und schreibende Person. Und er hat vieles geschrieben, wo ich jetzt mit auch dem Älterwerden merke, viele seiner einzelnen Sätze, die haben mich schon immer begleitet. Die waren immer bei mir. Und haben irgendwie mir so eine Richtung gezeigt. Und sinngemäß ist einer der vielen überall auftauchenden Sätze in seinen Schriften. Ordne und schätze für dich ein, immer woher du kommst, wer dich sozusagen getragen hat und in welche Gruppe oder vielleicht auch in welches Land oder in welche Region, wie auch immer er es gemeint hat. Ich konnte ihn ja nie fragen, wie er es gemeint hat. Wer dich so trägt als Gruppe, als Familie, als Land, als Sprache, als sogenannte Kultur und so weiter. Und ich glaube, das ist das, was mich unbewusst oder bewusst schon immer so getragen hat, dieser Satz. Werde dir bewusst, was in dir ist, wo du hingehörst, was du bist, um daraus da weiterzumachen.
Das war die zweite Sendung der Reihe Leipzigerinnen aus aller Welt. Mein Name ist Nadja und ich bedanke mich bei Roda Baba Dakshi für das Interview. Die Musik dieser Sendung stammt zum Teil aus einer Live-Performance von Athena Kondo und Steffi Nahr für die Lesung HXH – Die Stadt erwartet. Das Stück, was ihr gerade gehört habt, heißt Leventicus und ist eine Live-Aufnahme des Musikprojekts Mother, ebenfalls von Athena Kondo. Zur dritten Sendung der Reihe habe ich Anayansi Chacon eingeladen. Am 8.5. wieder um 17 Uhr auf Radio Blau. Weiterhin sind bei dieser ersten Runde der Sendereihe Hanna Babai, Erika Udano, Carolina Tribauer und Athena Kondo zu Gast. Das erste Interview mit Eucharis Guillen sowie alle Informationen zur Reihe findet ihr auf liminalraum.org. Bis zum nächsten Mal.